Ja, ich möchte euch nochmal grüßen im Namen Jesu. Wir waren ja 2 Wochen weg und vielleicht denkt jemand, wie kommt jemand auf die Idee, im Januar in den Urlaub zu gehen? So eine komische Idee, oder? Normal geht man im August, aber in das Land, in das wir gegangen sind, da kannst du im August nicht aushalten. Das sind 50 Grad plus. Da kommen auch ganz wenige Touristen hin und deshalb, die meisten kommen da, wenn es bei uns Winter ist, musst du dann dahin gehen, damit es erträglich ist. Und Ägypten ist ein muslimisch geprägtes Land mit 80-85% Muslimen und vielleicht 15-20% Kopten, koptische Christen. Und was für mich auch eine sonderbare Erfahrung war, also in dieser Hotelanlage, da wurde gerade umgebaut, also angebaut oder erneuert, was auch immer. Auf jeden Fall, die Leute haben mit Presslufthammern gearbeitet. Das ist ja nichts bei Wochentagen. Aber Sonntagmorgen, dass der Presslufthammer hämmert, das war für mich eine neue Erfahrung. Und da sieht man mal, was für ein Vorteil das ist, wenn wir in einem christlichen Land wie in Deutschland wohnen, also christlich in Anführungszeichen, zumindest christliche Historie. Und der Unterschied zu einem muslimischen Land, wo ja, Sonntag ist Arbeitstag, Werktag. Gut, ja, das nur nebenbei. Genau, wir wollen ja heute Morgen das Wort Gottes wieder miteinander betrachten und da lese ich dazu ein Vers aus Epheser 2, Vers 8 bis 10. Und vielleicht können wir nochmal aufstehen und dann bete ich noch und dann dürft ihr euch setzen. Also wie ihr auch schon mitbekommen habt, ist ja, ich weiß es nicht, also Helga hat ja schon gebetet und Jonathan hat gesagt, es wurde gesungen, dass der Hans Kugler im Altersheim, im Seniorenheim in Engstlatt ist, seit über einer Woche oder zwei fast. Und genau, wir wollen auch sie im Gebet tragen, auch die Magdalene, die ja erschöpft ist und von dieser Pflege, die sie sehr geschlaucht hat, und die, glaube ich, täglich auch zum Altersheim fährt, zum Seniorenheim, sogar zweimal am Tag, morgens und dann abends nochmal. So, ja, das ist auch für sie eine anstrengende Zeit und jetzt möchten wir einfach sie auch im Gebet tragen. Aber die zwei Verse, die ich lesen möchte, ist Epheser 2, 8 bis 10. Ich lese erstmal aus der Elberfelder und dann auch aus der neuen Genfer Übersetzung. Und da heißt es, Paulus schreibt an die Epheser, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und jetzt die zweite Variante, denn oder durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Soweit dieses Wort, lass uns nochmal beten. Herr Jesus, wir möchten dir danken für dein Wort, wir möchten dir danken für deine Gegenwart, wir danken dir, Herr, für all die Worte, für Gottes Wort, in der Bibel. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. So segne uns und salbe uns dadurch und stärke uns und rüst uns zu für den Dienst, den du für uns alle vorbereitet hast. Und wir segnen jetzt auch die Magdalene und den Hans und die Familie. Ja, Herr, wenn sie in diesen schwierigen Tagen sie das durchleben. Herr, stärke du ihn, sei du ihnen nahe. Sei du ihr Trost und sei du, Herr, der, der sie leitet und führt. Amen. Amen. Ihr dürft den Platz nehmen. Als ich mir so Gedanken gemacht habe über diese Predigt, die ich heute halten soll, da kamen mir verschiedene Themen in den Sinn. Und dann, genau, eines davon war das Thema Glaube. Wir leben ja als Gläubige in dieser Welt und wir müssen viele Entscheidungen treffen. Und das bedeutet, Entscheidungen treffen bedeutet, wir stellen Weichen. Wir müssen Entscheidungen treffen. Ohne Entscheidungen bewegt sich nichts, verändert sich nichts. Und manchmal muss man die Dinge in die Hand nehmen und handeln. Und manchmal ist es dran, dass wir nicht handeln können, dann gilt es, auf Gott zu vertrauen. Wir Deutschen sind ja Macher, besonders im Ländle, in Baden-Württemberg. Wir sind ja die Erfinder in Deutschland des Autos, der Gottlieb Daimler und der Karl Benz, die haben ja das erste Auto erfunden und dann produziert. Also wir Menschen sind eigentlich, wir möchten machen, wir möchten handeln, wir möchten, dass sich Dinge bewegen. Natürlich möchten wir auch, dass die Gemeinde, das Reich Gottes sich bewegt und wächst. Solche Dinge. Und wenn wir da das lesen, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Jetzt gilt es, das zu erkennen, ist dieses Vorbereitete auszuführen, umzusetzen. In meinem Herzen war das vor einiger Zeit oder eigentlich schon lange, wir beten für die Nachbarschaft. Ich möchte euch ein Erlebnis erzählen als Einstieg, beziehungsweise als halbe Predigt. Auf meinem Herzen liegt es ja, dass Menschen sich bekehren. Und dann soll ich ja mit gutem Beispiel vorangehen und auch was tun, damit Menschen mit dem Evangelium in Verbindung kommen. So lag es mir auf dem Herzen, so meine Nachbarschaft auch zu erreichen, mit ihnen zu sprechen über den Zaun, auch wenn möglich über den Glauben. Und da gibt es eine Familie, so, die etwas weiter weg wohnt. Da hatte ich immer ein Problem. Wie kann ich, das sind eher so bessere Leute, die auch eine Firma haben. Und da dachte ich, wie kann ich mit denen in Kontakt kommen? Das ist gar nicht so einfach. Ich habe halt dann einfach dafür gebetet und habe gesagt, Herr, wenn du willst, dann kannst du auch einen Weg bereiten, wie ich mit diesen Leuten in Kontakt kommen kann. Mit manchen bin ich in Kontakt, aber irgendwie so das Thema Glaube will nicht so richtig zum Thema werden. Man spricht, aber da ist es nicht so einfach. So mit dieser Familie dachte ich, Herr, wie soll das geschehen? Für mich schien das eine Unmöglichkeit. Und dann hat Gott gehandelt. Gott hat etwas vorbereitet. Und ich möchte euch erzählen, was Gott vorbereitet hat. So, ich betete längere Zeit auch für diese Nachbarn. Also keinen Anknüpfungspunkt habe ich gefunden. Und nun war es so, dass der Samariterdienst in Dotternhausen, gab es eine Sammelstelle, die nicht von uns, unserer Gemeinde ist, sondern die von der Freien Evangelischen Versammlung in Wallstätten ist. Die hatten eine Sammelstelle auch für den Samariterdienst, unseren Gemeindegottes-Samariterdienst. Und jetzt hat sich ergeben, dass diese Sammelstelle geschlossen wurde. Und nun hat die Person, die dort zuständig war, hat den Leuten gesagt, dem Dorf, also bringt es zur Gemeinde Gottes und mich als Kontaktperson genannt. Und nun war das so, die Vorgeschichte, wie gesagt, ich betete und diese Nachbarin kam zu zweit, also mit Diana hat sie gesprochen, dann mit mir hat sie zuerst gesprochen, dann mit Diana das ausgiebig besprochen. Und gestern Nachmittag irgendwie stand die plötzlich vor der Tür. Die klingelte, stand vor der Tür. Sie will ein Kleiderpaket abgeben, Altkleider. Und nun ist die Frage, wie kommst du, jemand steht vor der Tür, jemand bringt Altkleider, wie kommst du ins Gespräch über Glauben? Nochmals, Gott bereitet Dinge vor. Ich bin überzeugt, wir alle haben schon die Situation erlebt, überfordert. Wie soll ich über Glauben sprechen? Ich habe Theologie nicht studiert, ich bin nicht so wortgewandt. Mose hat auch gesagt, Herr, ich kann nicht nach Ägypten, ich kann das Volk nicht befreien, ich kann nicht reden, ich bin nicht begabt, rhetorisch nicht begabt und, und. Und er sagt, Gott, Moment mal, ich sende dich, du, alle. Ja, du sagst, ich kann es nicht. Und sag Gott, Moment mal, wenn ich dich beauftrage, dann werde ich dich in die Lage versetzen, dass du das kannst. Du wirst nicht überfordert sein. Nun, so der Anlass mit dieser Frau war diese Kleider. Und dann berichtet diese Frau, warum hier sie Kleider bringt. Nämlich, die Vorgeschichte ist, die Kleider sind von einer Frau, deren Mann neulich gestorben ist. Gestorben. Und wenn wir Gläubige etwas über gestorben hören, dann sollten bei uns die Glocken läuten. Dann sollten bei uns, das ist das, ein Thema, wo wir einsteigen können. Wir, die Gläubigen, wir haben doch den Draht zum Himmel. Wir sind doch die, die Bescheid wissen über Gott. Und wenn es um den Tod geht, geht es um das Hinübergehen in die Ewigkeit. Da sollten wir was zu sagen haben. Natürlich nicht den Leuten irgendwas um die Ohren knallen, sondern mit Herz, mit Liebe, mit Mitgefühl. So, die Frau sagte, diese Frau, also die Witwe, sie konnte sich lange nicht von diesen Kleidern trennen. Und irgendwie hat sie da so, wenn sie die Kleider gesehen hat, hat sie sich an ihren Mann erinnert und vielleicht dachte sie, dass wenn er schon nicht mehr da ist, dann wenigstens noch seine Kleider. Irgendjemand hat sogar an die Kleider gerochen und das hat einfach Erinnerungen wachgerufen. Und nun, diese Nachbarin ist auch so eine Art Physiotherapeutin, wahrscheinlich kam dadurch der Kontakt auch zustande. Und meine Nachbarin, die Physiotherapeutin, hat zu dieser Person gesagt, ich kann Ihnen die Kleider abnehmen, ich weiß, wo Sie hinkommen. Und so nach dem Motto, das ist auch ein guter Zweck. Und das hat dann dieser Frau, der Kleiderspenderin, die ursprüngliche, das leichter gemacht, die Kleider ihres verstorbenen Mannes loszulassen. Und nun bringt meine Nachbarin die Kleider. Und es kommt zum Thema, dieses Thema. Und dann kommt die Schlüsselfrage ist eigentlich, was kommt nach dem Tod jetzt? Ich habe darüber gesagt, ja, wenn die Frau jetzt den Mann verloren hat, dann muss sie sich Zeit geben, mindestens 1 bis 2 Jahre, so ein Trauerprozess. Manche können das schneller überwinden, die anderen mehr. Und dann sagt diese Nachbarin, wenn man doch Gewissheit hätte, was nachher kommt. Das ist eine Schlüsselfrage. Wenn man doch Gewissheit hätte, was nachher, nämlich nach diesem Leben kommt. Was sagst du da? Was sagen wir da? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht? Ich glaube, wir sollten uns vorher Gedanken machen, dass wenn diese Frage kommt, dass wir vorbereitet sind auf die Antwort. So. Was kommt nachher? Dann würde es uns leichter fallen zu glauben, sagt sie. Dann würde es uns leichter fallen zu glauben. Also die Frau hat schon irgendwelche Vorkenntnisse und Gott hat an ihr schon gearbeitet. Sie spricht davon, dass sie auch immer betet. Also diese Frau hat Gott vorbereitet. Die Frau hat sich mit dem Tod beschäftigt, sie betet und dann, das ist eigentlich, manche Leute, die Gott vorbereitet hat, mit uns in Kontakt zu bringen, die haben ein gewisses Vorwissen, ein anknüpfungsfähiges, vorhandenes Wissen aus der Schule, vom Religionsunterricht, irgendwo sind sie einer Person begegnet, die schon mit ihnen über Glauben gesprochen hat und solche Dinge, irgendwo sind da Anknüpfungspunkte. So, die Nachbarin hat dann angedeutet, dass sie evangelisch ist, aus evangelischem Hintergrund. Und ihre Schwester, sie ist zugezogen, wo sie herkommt, dass sie einen Hauskreis haben. Aber die Schwester, die den Hauskreis hat, ließ immer mal wieder durchblicken, dass nur sie den richtigen Glauben hat, so ungefähr. Und das ist ja immer schwierig. Wenn wir anfangen zu sagen, hey, wir sind die Auserwählten, wir sind die einzige gute Gemeinde, der Rest, also ich übertreibe jetzt, dann da können wir nicht landen bei den Leuten. Was ich dann gesagt habe, hey, pass auf, wir sind eigentlich alle Sünder. Wir sind alle Sünder. Und in der Öffentlichkeit spricht man heute nicht mehr über Sünde. In den Nachrichten hörst du nie das Wort Sünde. Fehlverhalten, sonst irgendwelche Dinge, aber nicht Sünde. Und es gibt nur zwei Gruppen von Menschen oder von Gläubigen. Diejenigen, die eine Beziehung zu Gott gefunden haben und diejenigen, die keine Beziehung zu Gott haben. Wir können uns auf unseren Glauben nichts einbilden. Warum? Denn es ist Gnade. Es ist Gnade, eine Beziehung zu Gott zu bekommen. Wir dürfen nicht von oben herab auf die Leute sprechen. Du, der du alles falsch machst, der du nicht Gott kennst. Das geht nicht. Sondern wir müssen uns klein machen und so sprechen auf gleicher Ebene. Hey, es ist schön, dass du dich für Glaube interessierst. Und. Die Nachbarin sagt dann, man muss danach suchen nach dem Glauben. Das ist ihre Strategie. Man muss danach suchen. Das habe ich einfach stehen gelassen. Gott sucht uns. Gott geht uns nach. Sein Heiliger Geist bereitet Situationen vor. Dann habe ich zurückgelenkt zum Thema. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt vom Wort Gottes. Glauben. Das war die Frage, was bedeutet das? Und sie hat dann so eine Aussage gemacht, ja, also im Natürlichen ist es so, also ich habe dann auch was gesagt, ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat, aber ich habe gesagt, ja, wenn die Autowerkstatt sagt, hey, deine Bremsen funktionieren nicht richtig, dann lassen wir natürlich das Auto stehen. Wir wollen ja keinen Unfall machen. Das fällt uns leicht zu glauben. Wenn jemand sagt, hey, pass auf, das ist so und das ist so im Irdischen, im Natürlichen, das nehmen wir für bare Münze. Das nehmen wir für voll. Aber mit Gott ist das nicht so einfach. Gott sagt vieles in seinem Wort, aber nehmen wir das so ernst, wie die Autowerkstatt, wenn sie sagt, deine Bremsen stimmen nicht, dann wissen wir genau, jetzt müssen wir aufpassen, da dürfen wir nicht. Aber wenn Gott sagt, hey, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Glauben das alle? Ja, das ist der Bibelspruch, das sind doch Menschen geschrieben, was soll das? Das ist der Unglaube, der so spricht. Aber wenn wir glauben würden, würden große Dinge geschehen. So, wie gesagt, zurück zum Thema Glauben. Aber mit Gott ist es nicht so einfach. So wie wir im Natürlichen, so wenn jemand Finger auf die heiße Herdplatte legen, dann wissen sie, dass es heiß war und dass da Strom ist und dass sie das nicht wieder machen sollen, weil sie die Finger verbrannt haben. Und solche Erfahrungen, die prägen uns. Erfahrungen prägen uns. Und wir brauchen auch Erfahrungen mit Gott, dass unser Glaube gestärkt wird, dass unser Glaube wächst. Genau, und wenn wir Erfahrungen mit Gott machen wollen, dann müssen wir auf Gottes Wort eingehen. Dann können wir solche Erfahrungen machen. Und dann habe ich gesagt, ja, wir können natürlich, Gott zwingt uns zu nichts. In Offenbarung in der Gemeinde Laodicea heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir auftut, zu dem werde ich eintreten und das Abendmahl mit ihm halten. Gott zwingt uns zu nichts. Gott hat uns geschaffen, aber er zwingt uns zu nichts. Er lässt uns den freien Willen. Wir können ihm die Tür öffnen und er kommt in unser Leben oder wir lassen die Tür zu und sagen, hey, Moment, ich lebe mein Leben, wie ich will, ich mache, was ich will. Und Gott sagt, okay, ich zwinge dich nicht, ich klopfe an, aber wenn du nicht auftun willst, gut. Aber wir müssen dann die Verantwortung für unsere Entscheidung tragen. Das ist die andere Sache. Es ist nicht ohne Konsequenzen. Und dann habe ich gefragt, ob sie die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus kennt. Ja, das kannte sie. Ich habe es nur ganz kurz wiederholt. Die beiden haben gelebt, der reiche Mann herrlich und in Freuden, wunderbar gekleidet, bekannt in der Stadt, ein Name bei den Oberen. Und Lazarus lebt vor seiner Gartentür mit Geschwüre. Er hätte gerne die Brosamen gegessen, die beim Reichen vom Tisch gefallen sind. Aber niemand gab sie ihm. Dann starb Lazarus, kam in Abrahams Schoß. Abrahams Schoß, das ist der Übertritt vom Diesseits ins Jenseits. Der Abrahams Schoß ist ein Bild für den Himmel. Und dort wurde er in Abrahams Schoß getröstet. Nach einiger Zeit starb auch der Reiche und als er die Augen aufschlug, war er an einem Ort der Qual. Und dann sieht er von Ferne Lazarus in Abrahams Schoß. Und dann sagt er zu Abraham, Abraham, mach, dass Lazarus sein Handy in Wasser taucht und meine Zunge kühlt, denn ich leide Qual. Und sagt Abraham, nein, nein, das geht nicht. Zwischen uns und dir ist eine große Kluft. Da kann niemand hinüber oder rüber. Und so weiter, ihr kennt die Geschichte. Lazarus hat in diesem Leben viel Schlechtes erfahren, jetzt wird er getröstet. Du hast viel Gutes erlebt und, und. Und plötzlich, das ist ganz eigenartig, am Ort der Qual wird dieser Reiche, denkt an seine Verwandtschaft, an seine Brüder, an seine Verwandten und sagt, aber Abraham, dann bitte schick doch jemand von den Toten, von hier zurück ins Leben und der soll meine Verwandten warnen, dass die nicht auch an den Ort der Qual kommen. Und dann sagt Abraham, sie haben Mose und die Propheten. Also als Jesus lebte und diese Geschichte erzählte, gab es noch kein Neues Testament. Er hat also das Alte Testament zitiert. Er konnte sich nur auf die alttestamentlichen Schriften beziehen. Die neutestamentlichen sind erst nach seiner Himmelfahrt geschrieben worden. Und er sagt Abraham, Sie haben Mose und die Propheten. In anderen Worten, sie haben das Wort Gottes. Die Menschen haben das Wort Gottes. Wenn sie dem Wort Gottes nicht glauben, dann werden sie auch nicht glauben, wenn einer von den Toten zu den Lebenden zurückkehrt. Und das ist der Schlüssel zum Thema Frage, wenn man doch Gewissheit hätte, wenn man doch Gewissheit hätte, wie es weitergeht. Ja, wenn wir das Wort Gottes glauben und danach handeln, wird Gott uns Erfahrungen schenken und wir werden Gewissheit haben. Wir werden Gewissheiten bekommen. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist Gottes gibt uns eine Gewissheit, ob wir Sündenvergebung haben. Das macht der Geist Gottes. So man kann wissen, ob man gerettet ist oder nicht. Und wo man hinkommt oder nicht. Dann kam Damaris. Also Damaris hat mich besucht und dann war das Gespräch beendet. Und da sagte ich, okay, lass uns doch das Gespräch beenden und wenn es dann wärmer ist, am Gartenzaun fortsetzen, irgendwann mal, demnächst. Ich finde, es ist wichtig, dass wir den Leuten ein Angebot machen. Hey, wir sind noch nicht fertig mit unserem Thema. Wir sind fertig, wenn der Mensch wiedergeboren ist. Und das brauchen wir im Gedächtnis. Ja? Lass uns doch fortsetzen. Wenn wir uns wiedersehen, wenn du mit deinem Hund vielleicht spazieren gehst und ich gerade vor der Garage stehe und ich sehe dich, dann sage ich Hallo und so weiter. Versteht ihr? So. Nochmals. Denn wir sind Gottes Gebilde, sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Wir sollen gute Werke tun. Wir sind dazu geschaffen, gemacht, geschaffen. Geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ich hätte mir nie ausgedacht, wie komme ich mit dieser Frau ins Gespräch über den Glauben. Das war für mich eine Unmöglichkeit, ein Unding. Ich wusste es nicht. Natürlich, ich habe in der Vergangenheit schon manchmal versucht, ein Gespräch anzuzetteln und es war dann so verkrampft, so komisch, so verzwungen. Aber ich sage euch, diese Begegnung gestern, die hat Gott vorbereitet. Die hat Gott geschenkt. Und es fiel mir nicht schwer. Und es wird auch euch nicht schwer fallen. Vielleicht solltest du einfach mal Gott bitten und sagen, Herr, zeig mir eine Person, für die ich beten darf, die mit der ich über Glauben sprechen möchte oder soll. Nun, auf was vertrauen wir, wenn Probleme auftauchen? Auf was vertrauen wir? Wenn ein Problem auftaucht, dann packen wir es an und dann suchen wir Lösungen. Ja? Und wir sind ja Macher. Wir Deutsche sind Macher. Also das ist mein zweiter Teil. Jetzt kommt das nächste. Es geht darum, wie kommen Lösungen, wie kommen Antworten in unser Leben, wie werden Probleme gelöst? Wir haben ja alle immer wieder Probleme. Wir haben Probleme mit der Gesundheit, wir haben Probleme mit den Finanzen, wir haben Probleme mit der Wohnung, wir haben Probleme und so weiter. Was soll man machen? Manchmal sind wir die Macher. Manchmal wir überlegen, was können wir tun? Und das ist auch nicht falsch. Wenn es um die Gesundheit geht, Sport, Gymnastik, Walking, Schwimmen und Wandern und. Wir versuchen, unseren Körper fit zu halten. Gesunde Ernährung, homöopathische Mittel. Auf was vertrauen wir? Auf alternative Medizin, im Gegensatz zur Schulmedizin. Auf was vertrauen wir? Auf Omas Hausmittelchen. Auf was vertrauen wir, wenn wir ein Problem haben mit der Gesundheit? Wir klammern uns an jeden Strohhalm. Es muss eine Lösung her, wir müssen gesund werden. Ist nicht so? Das können wir tun. Wir können zum Arzt gehen. Wir können uns im Internet informieren. Gut, nächstes Thema, Finanzen. Vielleicht hast du ein Problem und du vertraust auf dein Geld, auf deine Rücklagen. Du kannst mit deinen Finanzen das Problem lösen. Ja? Zum Beispiel hast du einen Unfall, eine Macke im Auto, du musst zur Werkstatt bringen, da kostet halt 2000 Euro und dann ist das Problem erledigt. Manchmal haben wir aber das Geld nicht. Was machen wir dann? Das Thema, was bringt uns die Zukunft? Das wird schon schwieriger. Manche Leute, sage ich mal, die gehen dann, suchen dann in die Zeitschriften die Horoskope raus und versuchen zu lesen, was sagt mir das Horoskop oder was sagt mir die Astrologie oder manche gehen auch zur Wahrsagerei und wollen wissen, wie die Zukunft aussieht. Das können wir machen. Aber die Frage ist, ist das das Richtige? Sollten wir auf diese Dinge vertrauen? Wenn wir das Wort Gottes anschauen, sagt das Wort Gottes, nein, nein, nein. Lass die Toten in Ruhe. Wir treten nicht in Kontakt mit den Toten. Das ist kein Thema. Keine Horoskope, keine Astrologie, keine Wahrsagerei, keine schwarze Magie, keine weiße Magie, kein Tischerrücken, kein Kartenlesen. Nein, 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 nein. Wegwerfendes Zeug, verbrennen, brauchen wir nicht. Das Thema Wohnen. Manche sind Handwerker, die können irgendwas machen, die können sich selber helfen. Aber wenn du kein Handwerker bist, wenn du keine Möglichkeiten hast, was machen wir dann? Vertrauen wir auf irdische, natürliche Möglichkeiten? Ja, wenn wir manches können wir selber lösen. Aber es gibt viele Dinge, die können wir nicht selber lösen. Und dann ist die Frage, wollen wir oder können wir auf die unendlichen Möglichkeiten Gottes vertrauen? Wollen oder können wir auf die unendlich vielen Möglichkeiten Gottes vertrauen? Auf was setzen wir unser Vertrauen? Was glauben wir, wird uns retten aus unserer Situation? Was glauben wir? Vertrauen hat mit Beziehung zu tun, mit Liebe zu etwas, mit einer Person. Glauben hat auch mit Liebe zu Gott zu tun. Vertrauen. Aber, und noch ein Aber. Oft sind diese Probleme, die wir haben, oft lösen sie Angst bei uns aus. Angst vor dem Sterben. Vor scheinbar unlösbaren Problemen Angst. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Weil viele ältere Leute, wenn die digitale Sachen machen müssen, mit Computer oder Online-Banking oder sowas, das können sie nicht. Die haben Angst und das ist für sie ein Riesenproblem. Angst vor Krankheit. Angst vor unberechenbaren Mitmenschen. Hey, ein Mensch, der irgendwie was an sich hat, mit dem du ein Problem hast, das ist ein Riesenproblem. Das soll sich verändern, aber das geht nicht so. Der ist nicht morgen anders wie heute. Wie sollen wir das Problem lösen? Und dann haben wir Angst. Wie geht es aus? Was wird daraus? Angst ist kein guter Ratgeber. Oft, wenn Entscheidungen getroffen werden aus Angst, treffen wir die falschen Entscheidungen. Wir sollten Gott vertrauen, trotz Angst, trotz unserer Angst. Gott zu vertrauen ist nie falsch. Gott will, dass wir ihm vertrauen. Gott will, dass wir an ihn glauben. Der Apostel Johannes schreibt, Furcht ist nicht in der Liebe. Unsere Angst behindert uns zu lieben. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Ein Beispiel, Angst vor dem Tod. Ich glaube, je mehr wir Jesus lieben, je mehr wir Gottes Liebe in uns haben und Gottes Wille leben, desto leichter fällt es uns auch, mit dem Thema Tod zurechtzukommen, mit dem Thema Sterben. Denn Unser Glaube wird immer stärker und fester, dass wir in Gottes Arme fallen, wenn wir sterben. Und das macht es leichter. Das heißt nicht, dass wir ohne Angst sind, auch Christen haben teilweise Angst. Aber nochmals, Johannes sagt, Furcht ist nicht in der Liebe. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Pein. Also die Furcht, das hat auch etwas zu tun mit Angst vor Strafe. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Hallo? Sind wir schon furchtlos? Nein. Dann sind wir auch noch nicht in der Liebe vollkommen. Oder? Das wäre ja der Rückschluss. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er, Jesus, uns zuerst geliebt hat. Meine letzte Frage: In welchen Situationen versuchen wir, das Problem mit Vertrauen auf Gott zu lösen? In welchen Situationen versuchen wir, das Problem mit Vertrauen auf Gott zu lösen? Ich sage euch mal 4 Antworten, die ich gefunden habe. Wir kommen zu Gott, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen, wenn nichts mehr geht, wenn wir alle Register gezogen haben und unser Erfahrungsschatz nicht weiterhilft. Wie gesagt, wenn wir alles versucht haben und nichts geholfen hat, dann sagen wir, da hilft nur noch beten, kann nur noch Gott helfen. Das ist die normale Vorgehensweise. Zuerst basteln wir selber rum, zuerst suchen wir selber die Lösungen, zuerst klammern wir uns an den letzten Strohhalm. Vielleicht tut ihr das nicht, aber manch einer tut so. Und wenn denn alles nichts mehr hilft, jetzt hilft nur noch beten. Eigentlich sollten wir zuerst beten. Zuerst beten und Gott vertrauen. Da könnten wir uns wahrscheinlich manches sparen. Manche gestressten Nerven. Aber was uns so schwer fällt, wisst ihr, manchmal Gott antwortet nicht so. Herr, hilf! Lösung da. Nein, manchmal lässt Gott uns warten. Und das fällt uns furchtbar schwer. Warten. Ich erinnere mich an Maria, Martha und ihr Bruder Lazarus. Ist es richtig, ja? Maria, Martha und Lazarus. Also es ist ein anderer Lazarus. Die Schwestern schicken zu Jesus und sagen, hey, unser Bruder liegt im Sterben, ist krank. Jesus verzieht 2 Tage, Lazarus stirbt. Er ist schon beerdigt, begraben. Dann kommt Jesus. Und Martha sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre unser Bruder nicht gestorben. Und Jesus ärgert sich und sagt, hey, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben, oder wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stürbe. Glaubst du das? Und sagt sie, ja, ich glaube. Ich glaube das und so weiter. Es fällt uns schwer zu warten. Und manchmal meinen wir, es ist zu spät. Aber wir nennen uns Gotteskinder. Und wir glauben, dass Gott unser Vater ist. Und wir glauben, dass der Heilige Geist in uns lebt. Und dann trauen wir Gott nicht und zweifeln und denken, Gott hat uns im Stich gelassen. Wir müssen zur Eigeninitiative greifen. Wir müssen Selbstinitiative ergreifen. Wir müssen alle Strohhalme zusammensammeln und dran klammern und Lösungen herbeibringen. Und das ist eigentlich nicht genug Glaube. Da gibt es viele Beispiele. Herr, ich glaube, hilf meinem Kleinglauben, sagt einer. Wenn du Glauben hättest, sagt das Wort Gottes, du könntest Berge versetzen. Und so weiter. Was uns so schwerfällt, ist zu warten. Harre des Herrn. Aber da sagt, ich habe ein altes Lied rausgesucht. Die alten Lieder sind manchmal sehr, sehr aussagekräftig. Harre meine Seele, das singen wir oft bei Beerdigung. Harre meine Seele, harre des Herrn. Alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Nein, Herr, du hast mich im Stich gelassen. Ich brauche dich, du bist nicht da. Die Erlösung ist nicht da, die Antwort ist nicht da, die Finanzen sind nicht da. Herr, wo bist du? Das ist unsere Anklage. Wo bist du, du Gott? Wo bist du? Ich habe eine Not, ich habe ein Problem. Warum hilft mir keiner? Er hilft doch so gern. Und dann sind wir in der Krise. Sei unverzagt, bis der Morgen tagt. Und ein neuer Frühling folgt dem Winter nach. In allen Stürmen, in aller Not, wird er dich beschirmen, der treue Gott. Glaubst du das? Wie groß ist unser Glaube? Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein werde, sagt der Hebräerbriefschreiber. Harre meine Seele, harre des Herrn, alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Wenn alles bricht, wenn alle Brücken brechen, Gott verlässt uns nicht. Wir sagen, der Herr ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Glaubst du das? Ja, wenn der Herr bei dir ist, in deinem sinkenden Boot, da brauchst du nicht, wie die Jünger, Herr, wir gehen unter und du schläfst. Und der Herr sagt, Sturm, weiche. Und dann sagt er zu den Jüngern, ihr Kleingläubigen, ich war doch mit im Boot. Warum glaubt ihr nicht? Warum vertraut ihr nicht? Man könnte fortfahren. Hilft er doch so gern. Bald höret auf unser Pilgerlauf und die Klagen schweigen, Jesus nimmt uns auf. Nach allen Leiden, nach aller Not, folgen ewige Freuden, gelobt sei Gott. Das ist das Ziel. Gottes Ziel für uns ist die Herrlichkeit, der Himmel, ewige Freude. So, wenn wir unter Druck stehen, sind wir oft ungeduldig, nervig, drängend, wir können nicht warten, es muss sofort und jetzt und gleich. Hallo, erkennt ihr euch? Ich erkenne mich selber auch manchmal. Ich komme zum Schluss. Wie sieht unsere Herzenshaltung im Zusammenhang mit dem Reich Gottes auf? Zurück zu Epheser 2, 8 bis 10. Werke, die Gott vorbereitet hat zu tun. Wie sieht unsere Herzenshaltung aus? Wir lesen unsere Andachten in der Erwartung, was hat das mit mir zu tun? Was bringt das mir? Was kann das mir sagen? Wir hören die Predigt, was sagt Gott mir? Das dürfen wir. Aber manchmal will Gott etwas anderes sagen. Er will sagen, du hörst jetzt diese Andacht, aber jetzt will ich dir mal sagen, was ich für eine Not habe. Ich möchte, dass das Reich Gottes wächst. Und ich will dich dazu gebrauchen, dass Menschen zum Glauben finden. Bist du dabei? Da stimmt was nicht. Die Botschaft stimmt nicht. Ich will was für mich haben. Ich will was, was mich segnet. Und Gott sagt, ruhig. Ich will aber jetzt dir mal mein Herzensanliegen sagen. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Und solches alles wird euch hinzugegeben werden. Und wir sagen, Herr, zuerst meine Not. Und wenn die erledigt ist, dann habe ich wieder ein offenes Ohr fürs Reich Gottes. Aber das Wort Gottes sagt es umgekehrt. Zuerst das Reich Gottes und dann deine Not. Und wenn wir uns für das Reich Gottes öffnen und zur Verfügung stehen und kümmern, wird Gott uns garantiert nicht im Stich lassen. Das ist meine bisherige Erfahrung. Im Vater unser wünscht sich von uns, der Vater im Himmel wünscht sich von uns die Frage, was hat das mit dem Reich Gottes zu tun, was du gerade liest, was du gerade hörst? Wir beten im Vater unser, dein Reich komme. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. dein Wille geschehe. Das geht dreimal um dein, dein, dein. Und wir lesen schnell weiter. Unser tägliches Brot gib uns heute. Jetzt sind wir dran. Wir wollen jetzt unser tägliches, sorg dich um uns, kümmere dich um uns. Wir brauchen Hilfe. Moment mal, was hast du gerade gelesen? Dein Name wird geheilt, dein Reich kommt, dein Wille. Ja. Unser tägliches Brot, mein tägliches Brot, meine Probleme, meine Finanzen, mein. Entschuldigt, wenn ich etwas laut bin. Ich will es nur deutlich machen. Versteht ihr? Lasst uns Gott an erste Stelle setzen. Seid aber jederzeit bereit, schreibt Petrus, zur Verantwortung jedem gegenüber, die Rechenschaft von uns über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. In anderen Worten, hey, wenn die Leute wissen wollen, was du glaubst, wenn die Leute wissen wollen, wie du lebst, warum du so lebst, dann antworte ihnen, sag ihnen, das hat mit Jesus zu tun, das hat mit meinem Glauben zu tun, das hat mit dem Himmel zu tun. Vielleicht werden sie dich respektieren und achten, oder vielleicht werden sie dich sagen, hey, damit kann ich nichts anfangen. Aber eins ist sicher, predige das Wort zur Zeit oder zur Unzeit. Du hast deinen Auftrag erfüllt, Gott hat dich gebraucht, Gott hat dich gesegnet und ich sage euch eins zum Schluss. Wenn wir den Willen Gottes tun, dann kommt eine übernatürliche Freude in unser Leben, die nichts anderes bewirken kann. Kein Geburtstagsgeschenk, kein anderes Geschenk, kein anderer Mensch, kein Alkohol und kein sonstiges. Nichts wird es machen. Wenn wir im Willen Gottes leben und Gottes Willen tun, wird Freude in unser Leben kommen. Freude, die die Welt nicht geben kann, Freude, die auch die Welt nicht nehmen kann. Amen. Lasst uns aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist, dass du in unser Leben getreten bist, dass du uns gerettet hast, dass dein Blut uns Befreiung und Rettung geschenkt hat. Und Herr Jesus, hilf unserem schwachen Erinnerungsvermögen, unserem Gedächtnis, das so schwach ist, Herr, dass wir es nie vergessen, was du getan hast. Und auch wenn wir im Alltag stehen, wenn um uns lauter Leute sind, die mit dir nichts am Hut haben, die dich nicht verstehen, die keinen Kontakt mit dir haben, dann hilf uns trotzdem, auf dich zu schauen, dich zu ehren und deine Herrlichkeit an dem Platz zu repräsentieren, wo du uns hingestellt hast. Dein Segen und deinen Sieg. O Herr, schenk du uns Gnade und hilf uns auf, wo wir schwach geworden sind. Amen. Wer möchte noch beten? Amen. 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 Vielleicht hat jemand Probleme, vielleicht lass uns im Gebet bleiben. Vielleicht hast du Probleme. Gott kennt deine Probleme. Und der Herr sagt, ja, kommt her zu mir mit euren Problemen. Komm her zu mir, die alle mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch erquicken. Gott will uns helfen. Und wir dürfen zu ihm kommen im Gebet. Hast du eine Not, heb deine Hand oder sag's im Herzen deinem Herrn. Und ich bete für euch. Herr Jesus, ich danke dir für die Hände, aber auch für die, die ihre Hand nicht gehoben haben und trotzdem Probleme haben. Manche sind so schwierig, dass man sie nicht aussprechen kann und nicht in die Öffentlichkeit sagen will. Ich bitte dich, Herr, du siehst uns als Gemeinde, als kleine Gemeinde. Und Herr, wir kommen zu dir, unserem Retter und Heiland, unserem Erlöser, unserem Helfer, unserem Ein und Alles. Herr, stärk unseren Glauben, mach uns stark im Glauben, dass wir nicht zweifeln an deiner Güte, dass wir unser Vertrauen nicht wegwerfen, welches eine große Belohnung hat, dass wir nicht resignieren, sondern dass wir dir die Treue halten, an dir festhalten, auch wenn unser Verstand nicht mitkommt, wenn wir nicht verstehen, warum es sich nicht ändert. Aber du bist immer noch derselbe, du machst keine Fehler. Hilf uns trotzdem, dir zu vertrauen. Und so, Herr, kennst du die Nöte, die gesundheitlichen Probleme. Ja, Herr, berühre die Geschwister, die gesundheitliche Probleme haben. Herr, heile du sie. Heile du sie nach Geist, Seele und Leib. Und stärke ihren Glauben. Lass sie in einen Frieden hineinkommen, den nur du schenken kannst und nicht die Welt. Ich danke dir, Herr, für all die anderen Probleme, Herr, dass du auch da eingreifen wirst und Lösungen schenkst, wo wir am Ende sagen, du hast eingegriffen, du hast geantwortet, du hast uns geholfen. Wir danken dir. Halleluja. Amen. Amen. Ihr dürft den Platz nehmen. Ja, wir möchten auch unseren Dank aussprechen.